Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch zur neuesten Folge vom Köln-Ding der Woche und wie ihr hört, ich bin heute ein bisschen angeschlagen aufgewacht. Ich hatte gestern, glaube ich, so 2-3 Cabernes und 5 Kölsch zu viel. Aber das hat auch was Gutes, weil ich heute Morgen beim Katerfrühstück saure Jurking gegessen habe und einen leckeren Bismarck-Hering. Und da ist mir die neue Folge quasi schon vor die Augen gefallen. Weit weniger angeschlagen und fit wie immer, denn wie auch Otto von Bismarck frühstückt er morgens 16 Eier, sitzt hier mit einer stattlichen, imponierenden Figur vor mir, der Leven Uli.
Mir gegenüber sitzt der Mann, der schon längst ein eigenes Denkmal in Zollstock verdient hätte, der endlich mal in Stahl, Beton, Glas und Gold verewigt auf dem Hönninger Weg stehen sollte. Der Frank. Und natürlich sind wir nicht alleine. Wir haben einen, den würden wir ein gleich großes Denkmal nebendran stellen. Und zwar das Denkmal des vollkommen überbezahlten Tontechnikers, unser Yannick.
Hallo zusammen. Uli, hör mal, ich bin letztens mit der Linie 16 gefahren und habe an der Haltestelle Bayental so zwei Öhmchen belauscht, will ich mal. Oder die haben ziemlich laut gesprochen, ich habe die nicht belauscht. Ne? Jetzt sagte die eine, was ist das eigentlich für Dingen da drüben? Und darauf erwiderte die andere, das ist ein Stück von der Aale Stadtmauer. Jetzt wollte ich die jetzt nicht direkt korrigieren, aber Uli, komm, klär
ja,
die
jetzt beiden. Ja, jetzt kommt die Klugscheißerei des Stadtführers wieder raus.
Klär sie doch mal auf.
Nein, also, damit ihr wisst, wo wir uns gerade befinden. Ihr fahrt den Gürtel entlang und zwar Richtung Rhein. Und dann fahrt ihr immer wigger und kurz bevor ihr in den Rhein reinfahrt, genau da ist so eine grüne Verkehrsinsel und da steht so eine große, ehrlich gesagt nicht besonders schöne Figur und das hat mit der Stadtmauer gerade mal so ja nichts zu tun, sondern da geht's um Otto von Bismarck, der eiserne Kanzler.
Dieser Kölner Bismarckturm am Rheinufer gehört zu einer ganzen Reihe von Denkmälern, die zu Ehren des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck errichtet wurden. Zwischen 1869 wohlgemerkt und 1934 entstanden im deutschsprachigen Raum insgesamt 240 Bismarcktürme und Bismarcksäule. Von denen existieren allerdings heute nur noch 174. Sie sollten die herausragende Rolle Bismarcks bei der Gründung des Deutschen Reichs würdigen und seine politische Bedeutung dauerhaft im öffentlichen Raum sichtbar machen.
Vielleicht müssen wir mal ganz kurz drei Sätze zu Otto von Bismarck verlieren. Der hieß auch der eiserne Kanzler, so wurde er genannt. Man kann sagen, im Positiven wie im Negativen, er war auf jeden Fall eine prägende Figur der deutschen Geschichte. Der hat eine schwere Karriere in der preußischen Politik gemacht. Und vor allen Dingen, das muss man sich mal in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückversetzen, es gab ja kein Deutschland im eigentlichen Sinne. Es gab viele kleine Staaten, Fürstentümer, was weiß ich noch alles. Gut, die Preußen war schon mal größer, aber auch nicht so groß wie heute. Und dann kam Bismarck um die Ecke und er hat tatsächlich geschafft, das alles zu vereinigen und hat so die Voraussetzungen geschafft, dass das Deutsche Reich gegründet wurde. Übrigens nach dem gewonnenen Deutsch-Französischen Krieg im Spiegelsaal von Versailles. Und muss man auch mal sagen, das war ein Affront gegenüber den Franzosen. Das war auch so ein Ding, so wie Bismarck gedacht hat, ne? Immer ein bisschen dicker auftragen. Ne? Er hat natürlich auch, er war schwierig, sagen wir mal so. Ne? Also er hat sich mit der Kirche angelegt, hat aber dann auch gegen die Sozialdemokraten gekämpft, hat versucht, die Sozialdemokratie zu verbieten, hat aber gleichzeitig dann auch die ersten Vorläufer der Krankenunfall- und Rentenversicherung gemacht. Also irgendwie, der war gleichzeitig Reformpolitiker, aber auch irgendwie so ein konservativer Monarchist. Es ist eine schwierige Gestalt. Also der wurde 1890 von Kaiser Wilhelm II. Entlassen. Die haben sich ein bisschen anders vorgestellt. Und er war aber so eine Symbolfigur der deutschen Politik von damals.
Ja, was man natürlich dann auch an diesen 240 Bismarcktürmen und Bismarcksäulen erkennen kann. Die meisten dieser Bismarcktürme wurden im Übrigen nicht vom Staat finanziert, sondern durch bürgerliche Initiativen und oder Spendensammlungen. Typisch war ihre Errichtung an exponierten Standort mit guter Fernwirkung. Viele dieser Türme verfügten zudem über eine Feuerstelle, die an besonderen Gedenktagen entzündet wurden und weithin sichtbar sein sollten. Ein Vorbild für zahlreiche Anlagen diente der 1899 vorgestellte Musterentwurf Götterdämmerung des Architekten.
Drunter machen wir nicht, ne? Muss schon mindestens sauber sein.
Mindestens, ne? Die Götterdämmerung des Architekten Wilhelm Kreis. Dieser sah eine massive Feuersäule als monumentales Symbol vor. Wie so oft in Köln entschied man sich natürlich auch für einen eigenständigen Weg. Also man macht immer alles ein bisschen anders wie die anderen auch. Statt einer klassischen Feuersäule entwarf der Architekt Arnold Hartmann eine ungewöhnliche Interpretation Bismarck als mittelalterliche Roland-Figur. Diese etwa 15 Meter hohe Figur zeigt Bismarck in Ritterrüstung mit Schild. Damit sollte er als Beschützer und Wächter des Deutschen Reichs dargestellt werden. Diese Gestaltung macht den Kölner Bismarckturm zu einem der auffälligsten und auch ungewöhnlichsten Bismarck-Denkmäler Deutschlands.
Was jetzt nicht heißt, dass das Ding ästhetisch schön ist. Wir packen ein paar Bilder mal in die Shownotes rein, falls ihr da keine Gelegenheit habt, da mal hinzufahren. Schön ist anders.
Ja, der Bau wurde also 1900 durch Spenden finanziert. Wie bei vielen Großprojekten jener Zeit war dies natürlich auch nicht ganz so einfach, weil das Geld ist ja halt auch nicht überall so locker. Aber der bedeutendste Förderer war der Kölner Schokoladenfabrikant Heinrich Stollwerk. Das war einer der wohlhabendsten Unternehmer der ganzen Stadt. Trotz der finanziellen Engpässe konnte der Turm bereits im Jahr 1903 feierlich eingeweiht werden. Die Geldprobleme hatten jedoch Folgen.
Man hatte das ganze Ding ein bisschen, sagen wir mal, einfacher gebaut, als es ursprünglich mal geplant war. Es sollte so einen monumentalen Unterbau geben, den jedet nicht. Aber man hat grundsätzlich das Ding schon realisiert, hat auch diese Feuerschale oben drauf gebaut. Und da wurde dann Öl reingeleitet. Und dieses Öl sollte tatsächlich dann so schön weit und breit, so wie der Feuerturm von Mordor oder irgendwie sowas, sollte das dann brennen. Das hat aber nicht geklappt. Das heißt nämlich, das Öl hat eigentlich nur gequalmt und du hast nur Qualm gesehen und hat dann irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Die ganze Gegend war verqualmt vom schönen, hochherrschaftlichen Feuerschein, keine Sicht. Also hat man es anders gemacht, man hat die Ölleitung rausgerissen und hat 1907 eine Gasleitung installiert, aber das hat auch nicht so richtig geklappt. Also ist man wieder zurück zum Öl und wie auch immer, also richtig hat das nie gebrannt. 1939 war letztmalig die Befeuerung des Turms.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts verlor der Turm also zunehmend seine ursprüngliche politische Bedeutung. Die historische Bewertung Bismarcks wurde kritischer und das Denkmal geriet weitestgehend in Vergessenheit. Dennoch wurde der Bismarckturm 1980, wie könnte es anders sein, unter Denkmalschutz gestellt. Seit 2001 investiert die Stadt regelmäßig erhebliche Summen in die Sanierung dieses Bauwerks. Und es kennt keiner, das ist das Allerbeste. Insgesamt flossen wohl mehrere hunderttausend Euro in die Haltung des Turms. Gerade diese Investitionen stoßen jedoch immer wieder auf Diskussionen, weil, wie ich schon sagte, kaum einer kennt das Denkmal.
Und schön ist es auch nicht.
Nee, schön ist es auch nicht. Besonders kritisch äußerte sich der Kölner Historiker Martin Stankowski. Für ihn steht der hohe finanzielle Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zur heutigen gesellschaftlichen Bedeutung des Denkmals.
Deswegen war die Frage, kann man das Ding irgendwie anders nutzen, schräg in Szene setzen? Und da gab es einen wunderschönen Vorschlag 2015 von der TH in Düx, die gesagt haben, wir machen eine Umnutzung des Turms. Und einer von den Vorschlägen der Studenten war, man könnte ja oben so eine Art Gastronomie draufbauen und einen Aufzug darauf, dass man so ein bisschen über den Rhein gucken kann. Besonders schön fand ich den Vorschlag, wir machen eine Kletteranlage da, ne, wie so einen kleinen Kletterfelsen, damit hier diese Freeclimber raufklettern können. Ne? Und auch Stankowski, der hat ausdrücklich gesagt, die Idee mit der Kletteranlage ist gut. Ich zitiere mal. Aus städtebaulicher Sicht erfüllt das Denkmal immer noch eine Funktion, weil es den Abschluss des Gürtels bildet. Politisch und künstlerisch hat es aber keine Bedeutung. Und mit der Kletteranlage, meint Stankowski, hätten die Menschen immerhin was davon. Aber wir sind in Kölle. Es ist natürlich bis jetzt nichts passiert. Das Ding wird weiterhin gut gepflegt. Da ist auch die Grünanlage halbwegs gut gepflegt drumherum. Ne? Aber so richtig viel können die Kölschen mit ihrem Staatsen Bismarck an dieser Stelle nicht anfangen.
Das weiß ja auch keiner, ne? Also oder kaum einer. Ne? Also man könnte kurz gesagt sagen, der Bismarckturm hat also ja nichts mit der mittelalterlichen Stadtmauer zu tun. und ist eigentlich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. Aber jetzt geht doch noch jetzt, oder? Wenn du jetzt schon so sagst.
Nee, eigentlich nicht, weil letztendlich, was soll ich dazu sagen? Das Ding steht unter Denkmalschutz. Wir haben das jetzt am Hacken. Das wird ja auch keiner aufheben. Und ich glaube nicht, dass wir jemals es erleben werden, dass da ein Aufzug dazu kommt.
Oder eine Kletteranlage.
Oder eine Kletteranlage, schweige denn eine Gastronomie.
Warte, dann machen wir die Testfrage. Jannik, kennst du das Ding?
Nein.
Und jetzt müsst ihr mal überlegen, der Jannik ist in Zollstock aufgewachsen, hat sein Leben in Zollstock bisher verbracht und von hier aus bis zum Bismarckturm sinnet mit dem Fahrrad keine 10 Minuten.
Ja.
Also das könnte man in jedem Fall schon kennen. Das ist das beste Beispiel bei unserer repräsentativen Studiumfrage. Das Ding kennt man nicht.
Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Die dreht sich um Otto von Bismarck. Es gibt ganz genau ein einziges Tondokument von Otto von Bismarck. Dieses wurde aufgenommen am 7. Oktober 1889 in Friedrichsruh. Diese Aufnahme dauert circa 1 Minute, ist nicht ganz gut zu verstehen, kann man aber auf YouTube hören. In welchen Sprachen spricht dort Otto von Bismarck? A. Englisch, B. Deutsch, C. Latein.
Ja, der hat natürlich Deutsch gesprochen, ist doch klar.
Nein, der hat Englisch, Deutsch, Latein und ich setze noch einen drauf, Französisch gesprochen.
Schau an.
Und es ist wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen, aber es ist total...
Wegen der Qualität?
Wegen der Qualität.
Okay.
Also es ist eins mit einem Edison-Phonograph aufgenommen worden und es ist wirklich ein absolutes Zeitdokument. Man kann das auf YouTube hören, wir würden den Link in die Shownotes stellen, damit sich das jeder mal anhören kann.
Eine allerletzte Frage bleibt noch. Was hat denn direkt oder fast direkt neben dem Bismarckturm gestanden und ist Hück nimi da? Das war die Bismarckburg. Das war kein Zufall, dass die direkt nebendran war. Die Bismarckburg war tatsächlich eine der auffälligsten Villen Kölns von Schokoladenfabrikant Heinrich Stollwerk. Der hat Richard in der Föße gehabt, der konnte sich das leisten. Das Ding war wie ein Burg und da sind sogar Touristenschiffe extra hingefahren, um das Ding zu sehen. Jede Türknemie ist abgerissen worden, aber wir werden mal eine Folge über die Bismarckburg machen. Bleibt uns gewogen und denkt dran, Bismarck ist auch in Gölle präsent.
Ich hatte gedacht, da wäre so ein Fischstand. Der Herring Job oder so jetzt.
Fischemsch neben der Bismarckburg. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Bleibt senkrecht und denkt dran, der Sommer geht immer zu Ende. Genießt eure Zeit jetzt noch. Macht's gut, bis dann und tschüss.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.